Herzlich willkommen bei New York to Zurich täglich, der Podcast von Swissquote. Die amerikanische Wall Street hatte am vergangenen Freitag mit dunkelgrünen Vorzeichen den Handel beendet. Und auch in dieser Woche sieht es trotz zunehmender geopolitischer Spannungen gut aus, so dass die Rallye möglicherweise weitergehen könnte. Denn die schwachen Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag haben die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer dazu veranlasst, davon auszugehen, dass die amerikanische Fed möglicherweise dieses Jahr doch 2 Zinssenkungen beschließen könnte, statt der bisher nur im Dezember angedachten einen. Also im Juli und September möglicherweise jeweils 25 Basispunkte Zinssenkung, beflügelt auch die Märkte zum Wochenauftakt. Zusätzlich gab es gute Zahlen von Berkshire Hathaway, die mit einem Gewinnsprung überzeugen konnten. All das jetzt im Podcast. Ja, der Wochenauftakt an der amerikanischen Wall Street, er ist geglückt und die Interpretation, dass es möglicherweise 2 Zinssenkungen dieses Jahr geben könnte, hat den Markt weiter beflügelt, wenngleich die Probleme, die amerikanische Wirtschaft hat, auch nicht zu unterschätzen sein wird. Das sieht man tatsächlich auch am Dienstleistungssektor ISM, der am Freitag vermeldet wurde, der unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen ist und so tief wie seit Ende 2022 nicht mehr. Auch der Anstieg der Arbeitslosenquote am Freitag und die geringer gestiegenen Stundenlöhne sind Indiz dafür, dass die amerikanische Wirtschaft nicht ganz rund läuft. Allerdings, die Interpretation der Marktteilnehmerinnen ist, dass wir trotzdem eher ein Soft Landing sehen, denn Rezessionsängste jetzt die Runde machen. Und diese 2 Zinssenkungen sind dann genau die entsprechenden Maßnahmen, die man sich von der Notenbank Fed wünscht, um dieser sich abkühlenden Wirtschaft zu begegnen. Dass die Lesart aktuell und die eingepreisten 40% Zinssenkungswahrscheinlichkeit für den Juli und 94% für den September sind deutliches Zeichen dafür, dass der Markt von seiner Haltung im Moment sehr überzeugt ist. Ganz gleich, dieses Soft Landing birgt auch gewisse Risiken und das sehen wir vor allen Dingen beim amerikanischen Verbraucher. Denn die gehen auf die Barrikaden, denn die tatsächlich sehr aggressiven Preissteigerungen, die wir gesehen haben, beispielsweise bei Starbucks, aber auch bei McDonald's und Chips Ahoy, haben dazu geführt, und das haben wir an den Zahlen in der jüngsten Vergangenheit gesehen, dieser Unternehmen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten den Käuferstreik eingeleitet haben. Mit der Folge, dass die Unternehmen gezwungen sind, zum einen keine weiteren Preissteigerungen mehr durchführen zu können, gleichzeitig aber auch, um verlorenes Konsumentenvertrauen wieder zurückzugewinnen, neue Angebote und mehr Marketingausgaben und haben werden zukünftig, um tatsächlich den Konsum aufrechtzuerhalten. Ja, und das drückt dann in Kombination, also man kann die Preise nicht anheben, muss aber mehr für Marketing ausgeben, auf die Marge dieser Unternehmen. Und die gute Nachricht in dem Zuge, zumindest für die Notenbanker, wird sein, dass bei den Mitte des Monats vermeldeten Inflationsdaten, am 15. Mai, um genau zu sein, möglicherweise, weil in der Lebensmittelbranche der Preisauftrieb spürbar nachgelassen hat, dass auch die Inflationsdaten insgesamt nicht ganz so stark möglicherweise steigen werden. Das ist zumindest die Annahme, wenn man sich die amerikanische Wirtschaft anguckt und von dem Konsumenten, der Lebensmittel kauft, gleichzeitig mal zu dem, der an die Tankstelle fährt, beziehungsweise an die Zapfsäule, denn die Rückgänge beim Ölpreis in der vergangenen Woche haben dazu geführt, dass auch da mittelfristig die Konsumenten entlastet werden könnten. Also all das spricht dafür, dass die Inflation tatsächlich möglicherweise zurückgeht und der amerikanischen Notenbank gleichzeitig den Spielraum gibt, in die Zinssenkungsphase dann doch früher einzusteigen, als wir das noch vor 2-3 Wochen antizipiert hatten. Beim Öl gibt es möglicherweise nach dem letztwöchigen Verfall beim Preis, immerhin ist der WTI um 7% gefallen, eine kleine Bodenbildung. Denn beim Treffen der OPEC-Plus-Staaten am 1. Juni ist davon auszugehen, dass die Mitgliedstaaten die Beibehaltung für weitere 3 Monate der Förderkürzungen beschließen werden. Dementsprechend ist zumindest, was den Ölpreis für den Moment betrifft, ein kleiner Boden gefunden. Die geopolitische Situation ist aktuell, was Israel und den Nahost betrifft, wieder spannender und heißer als noch in der vergangenen Woche, wo sich die Lage ja scheinbar etwas beruhigt hatte. Denn Man hat seitens Israel betont, man soll, die Bewohner sollen die Stadt Ostrafah evakuieren, denn möglicherweise gibt es in diesem Gebiet weitere Operationen gegen die Terrororganisation Hamas. Waffenstillstandsgespräche zwischen dieser Gruppe, nämlich der Hamas und Israel, führten am Wochenende zu keinen Ergebnissen und dementsprechend bleiben auch die Geiseln weiter in Haft. Gleichzeitig gibt es eine Verschärfung im Russland-Ukraine-Krieg und die russische Administration hat sich dafür entschieden, Atomwaffenübungstests an der ukrainischen Grenze durchzuführen. Möglicherweise auch als Reaktion auf die G7-Länder, die auf der einen Seite erwägen, die Zinsen aus den eingefrorenen Geldern russischer Oligarchen an die Ukraine für den Wiederaufbau bereitzustellen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch darüber, dass die Amerikaner mit ihren Waffenlieferungen und der Ansage, dass sie glauben, dass die Ukrainer jetzt dann auch im Zuge dessen eine Gegenoffensive starten, werden die russischen Bemühungen so als Abschreckung verstanden. Also die geopolitischen Spannungen, sie nehmen weiter zu und es ist nicht leicht zu prognostizieren, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt, aber hierzulande in Europa sind tatsächlich die Sorgenfalten auf den Stirnen der Politik der G7-Staaten ziemlich groß. Wir wechseln ein bisschen das Thema, kommen zu Zahlen. Ich habe es gesagt, Berkshire Hathaway am Samstag Zahlen gebracht, da komme ich gleich noch zu. Heute vorbörslich haben wir Zahlen gesehen von Spirit Airlines, der Fluggesellschaft. Die Aktie fällt 4%, nachdem das erste Quartal einen größeren Verlust bereitgehalten hat für die Airline, nämlich mit $1,46 pro Aktie, leicht über den erwarteten $1,45. Auch beim Umsatzausblick liegt man deutlich unter den Erwartungen der Konsensschätzungen des Marktes mit 1,2 bis 1,34 Milliarden US-Dollar statt der angepeilten 1,46 Milliarden für den Umsatz. Ja, und jetzt komme ich zu den Zahlen, die tatsächlich hier die Musik gemacht haben am Samstag von Berkshire Hathaway. Man hat einen Anstieg des Betriebsgewinns von 39% zum Vorjahr vermelden können auf 11,22 Milliarden US-Dollar. Pro Aktie bedeutet das $5,20 bei einem Umsatz von 89,9 Milliarden US-Dollar. Auch das ein Plus von 5,2% gegenüber dem Vorjahr. Es gab die unterschiedlichen Sparten, haben unterschiedlich zu diesem guten Betriebsergebnis beigetragen. Vor allen Dingen ein Boom im Versicherungsgeschäft war einer der nachhaltigen Faktoren, weshalb die Zahlen von Berkshire Hathaway so gut ausgefallen waren. Dort verzeichnete das Unternehmen, das Konglomerat, einen Anstieg um 185% auf 2,6 Milliarden US-Dollar. Und das ist ein wirklich signifikanter Anstieg. Und die Gründe dafür sind zum einen die aggressive Preispolitik und aggressive Preiserhöhungen und gleichzeitig, dass die Versicherungsleistungen, die man machen musste, die man zahlen musste, nicht so hoch waren. Auch beim Kfz-Versicherer GEICO stieg im Jahresvergleich das Quartalsergebnis um 174% auf 1,93 Milliarden. Auch bei Berkshire Redim, der Rückversicherungssparte, legte das Ergebnis um sage und schreibe knapp 300% zu. Also die Versicherungsbranche, die Versicherungssegment bei Berkshire Hathaway läuft und beim Blick auf Berkshire Energy verzeichnete das Unternehmen auch einen deutlich über den Erwartungen liegenden Betriebsgewinn. 717 Millionen US-Dollar sind gleichbedeutend mit einem Plus von 72% im Jahresvergleich. Gleichzeitig hat Berkshire Hathaway den Bargeldbestand um 17,3 Milliarden vergrößert auf jetzt einen Rekordstand von 189 Milliarden US-Dollar. Also man hält sich ein bisschen zurück in Investitionen, was die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer so interpretieren, dass Berkshire Hathaway aktuell von den Entwicklungen und Ausblicken der Unternehmen alles andere als begeistert ist. Und wenn man sich die Beteiligungsstruktur etwas näher anguckt, stellt man fest, dass drei Viertel der Beteiligung auf 5 Unternehmen entfallen. Zum einen auf Apple, immer noch die größte Position mit 135,4 Milliarden, American Express mit 34,5 Milliarden, mit der Bank of America 39,2 Milliarden und Chevron 19,4 Milliarden, beziehungsweise Coca-Cola mit 24,5 Milliarden hat man im Grunde ein bisschen Old Economy, Banking und Öl im Beteiligungsportfolio. Hinzu kommen weitere 28,1 Milliarden Dollar, die sich auf Kraft Heinz und Occidental verteilen. Bemerkenswert an den Zahlen war auch die Meldung, dass Berkshire Hathaway im ersten Quartal rund 115 Millionen Apple-Aktien verkauft hatte, obwohl Warren Buffett sich zu Tim Cook und Apple insgesamt positiv geäußert hatte und er betont, dass auch in Zukunft Apple weiterhin Berkshires größte Beteiligung bleiben wird. Spannender Fun Fact an der Stelle, die morgige Keynote von Apple, die natürlich erste Indizien und Anzeichen geben wird, wie man sich in Sachen KI positionieren will und möglicherweise auch gegen die aggressive Konkurrenz aus China. Bezüglich einer weiteren Beteiligung wurde vermeldet, nämlich Paramount, dass sich Berkshire von allen Anteilen getrennt hat. Und bei dieser Trennung gab es tatsächlich auch Verluste. Die Interpretation des Marktes der Zahlen ist so, dass man im Grunde sagen muss, dass die Gewinne im ersten Quartal weit über den Erwartungen lagen, vor allen Dingen die überwältigenden Ergebnisse im Versicherungssektor und die Erholung im Energiesektor sind positiv zu werten. Gleichzeitig sind aber die Skeptiker gegenüber den Zahlen mit der Behauptung unterwegs, dass sie sagen, naja, Moment mal, Guys, es ist so, dass tatsächlich das, was da im Versicherungssektor verdient wurde, nur auf der besonderen Konstellation der von mir angesprochenen Faktoren zum Tragen gekommen ist und dementsprechend diese Einschätzung und dieses Ertragspotenzial und Wachstum im angelaufenen Quartal nicht nachhaltig wiederholt werden können, zumal die Risiken für Waldbrände in den USA tatsächlich hoch sind und dementsprechend der Rückversicherer möglicherweise davon belastet werden könnte. Von Berkshire Hathaway, ziemlich ausführlich, gehen wir zu Rivian, denn da gab es Neuigkeiten. Der Gouverneur von Illinois hat 827 Millionen US-Dollar zugesagt für den Standort in Normal. Dabei geht es vor allen Dingen darum, das Werk auszubauen, in dem künftig der mittelgroße SUV R2 produziert werden soll. Der Gouverneur begründet seine Zuwendung damit, dass er sagt, dass natürlich auf der einen Seite man Illinois stärken möchte, auch als Staat, in dem Elektrofahrzeuge und Vehikel produziert werden, gleichzeitig aber auch das Geld teilweise natürlich auch in den Ausbau der Infrastruktur rund um den Standort gesteckt wird und natürlich auch für Weiterbildungsmaßnahmen verwendet wird. Rivian können profitieren, die Aktie steigt über 10 Dollar und der Ausblick und dieses Commitment seitens des Staates verleiht dem Konkurrenten von Tesla auch heute einen gewissen Rückenwind. Eine Meldung zu Paramount, davon berichtete ich ja letzte Woche, der Blockbuster-Regisseur James Cameron, unter anderem für Avatar und Titanic verantwortlich, hat sich ausgesprochen, das Angebot von Skydance doch möglicherweise anzunehmen. Wir wissen, Sony ist mittlerweile in den Bieterstreit mit eingestiegen, wie die ganze Sache ausgeht. Wir verfolgen das auf jeden Fall hier. Spannend, dass Cameron so deutlich Position bezieht. Wir gucken uns jetzt noch ein paar Analystenkommentare an. Morgan Stanley hat nämlich das Rating für US-Deal auf Übergewichten angehoben und sieht ein signifikantes Aufwärtspotenzial der Aktie, nämlich 30%. Wir erinnern uns, die Aktie hatte dieses Jahr relativ stark verloren, rund ein Viertel des Wertes, weil die Aufsichtsbehörden der Übernahme durch den Konkurrenten Nippon Steel für den Moment einen Riegel vorgeschoben haben und das weiter beobachten werden. Trotzdem gehen die Analysten von Morgan Stanley aus, dass das Ganze durchgehen wird und Sinn machen. Bei der Aktie von Coinbase sind es die Analysten von Barclays, die das Kursziel erhöhen, wenngleich ihr Ausblick und die Kurszielaussichten mit 204 Dollar doch eher mal trübe aussehen, vor allen Dingen, wenn man sich das aktuelle Kursniveau von roundabout 228 Dollar anguckt, was gleichbedeutend ist mit einem Abwärtspotenzial von 9%. Der Bitcoin-Preis ist heute gestiegen über die Marke von 65.000 Dollar, dementsprechend die Aktie von Coinbase heute ohne Bremsspuren durch das Analystenrating. Bei Caverna sind es die Analysten von Morgan Stanley, die diesen operativen Turnaround abgefeiert haben und das Kursziel von 45 Dollar auf 75 Dollar angehoben haben. Aber Achtung, das ist immer noch gegenüber dem aktuellen Kursniveau der Aktie ein Kursrückgang von knapp 40%. Also Vorsicht ist da angesagt und man sollte möglicherweise zurücklaufende Kurse abwarten, bevor man einsteigt. Zumindest das die Einschätzung von Morgan Stanley. Bei der Citigroup ist es der Wells Fargo-Analyst und CEO Mike Mayo, der glaubt, dass der Bankenriese im Jahr 2024 seine Erträge und auch darüber hinaus langfristig wird steigern können. Es sind niedrige Ausgaben, höhere Einnahmen versus starke Aktienrückkäufe, die das Ganze in Sachen Kurs positiv werden gestalten können. Die Aktieneinstufung belässt er mit Übergewichten und einem Kursziel von $80, ist er doch ziemlich optimistisch und die Aktie, das Unternehmen, die Citigroup, ist aus Seiten von Wells Fargo einer der Top-Picks. Heute kommen nachbörslich noch die Zahlen von Palantir und die Frage wird sein, ob das Unternehmen von den zunehmenden geopolitischen Spannungen in der Vergangenheit profitiert hat. Denn KI bei Rüstungsaktien oder bei Rüstungsunternehmen ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Und die Frage wird sein, ob das Zahlenwerk das bestätigt, beziehungsweise auch, ob der Ausblick das hergeben wird. All das erfahren wir heute nach Börsenschluss. Bis dahin, guter Handelstag. Ciao, tschüss.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.